Nun hören wir auf ein Wort aus dem Römerbrief, Römer 12, die Verse 1 und 2. Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, wenn das so einfach wäre, unsere Sinne, unser Denken, all das zu verändern, was in uns ist, wenn wir immer wieder merken, wie schnell wir wieder in den alten Spuren sind, wieder an all dem hängen, wie wir schon immer gewesen sind. Aber dass wir dich heute Morgen bitten dürfen, auch jetzt zu uns zu kommen durch dein Wort, mit deinem Geist an uns zu wirken und endlich das hinzukriegen, was wir schon so lange mit uns tragen und nicht loswerden, dass wir einen anderen Sinn bekommen, dass wir hineingestaltet werden in dein Bild und dass an uns endlich sichtbar werden muss, was du hineingelegt hast. Das ist unsere Bitte heute Morgen an dich, dass du nicht bei anderen anfängst, nicht bei der ganzen Welt, sondern in unserem kleinen Leben. Beginne du in mir. Und auch herzlichen Dank, dass wir damit unser Herz dir öffnen und hinlegen dürfen und dass du gerne kommst, gerne hineinwirkst und handelst in unser Leben, in das Tiefe und Verborgene in uns. Danke, dass es in unserem Leben immer zum Heil und zum Segen werden muss. Wir bitten dich für unseren Bruder Winrich Schäffbuch, dass du ihn segnest, auch in dieser Stunde, und dass du uns ein offenes Ohr und Herz gibst zum Hören. Danke für deine Gegenwart mitten unter uns. Amen.
Das freut mich, dass Sie auch solche Fans sind von der LAHÖ. So was Wunderbares, wenn man hier sein kann und richtig auftanken. Auch in der wunderbaren Gegend heute Morgen, der Blick, wenn man da runter gesehen hat, der Nebel aus den Tälern aufstieg, wenn Sie da drüben durch den Wald gehen. Überall so schön, die herrlichen Mahlzeiten, die liebe Versorgung. Ich bin ja gespannt, was auf Sie wartet, wenn Sie wieder zu Hause sind. Es ist ein richtiges Kontrastprogramm. Der eine sagt, wenn Sie wüssten, meine Schwiegertochter. Und die anderen sagen, meine Nachbarn. Und der Nächste sagt, und ich habe einen Arztbesuch, bei dem ich noch nicht weiß, was auf mich wartet. Da ist das Ergebnis der Untersuchung da und ich habe große Angst. Andere sagt, ich muss zur OP. Das, was wir alles zu Hause erwarten, ist immer schwer und bedrückend. Aber das, was der Paulus uns ermahnt, dass wir darin die Herrlichkeit von Jesus erleben sollten, in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Es gibt keinen unter uns, der nicht mit Schwierigkeiten kämpfen muss und der nicht mit ganz schweren Belastungen leben muss. Aber darum sagt doch, dass ihr eure Leiber hingebt. Unsere Leiber, die funktionieren ja nicht mehr richtig. Bei Ihnen auch, bei mir auch. Das sind angeschlagene Leiber, verbrauchte Leiber. Das Wort Leib, da dürfen wir jetzt nicht an junge Sportler denken. Am Samstag war noch mein Enkelsohn da, der studiert Sport. Der hat so einen durchtrainierten Körper. Den meint der Paulus gar nicht. Er selber hatte einen angeschlagenen Leib. Einen von Schmerzen durchzogenen Leib. Einen kranken Leib. Und wenn die anderen sich immer gebrüstet haben, hat der Paulus gesagt, ich will mich nur meiner Schwächen rühmen. Wir haben einen schwachen, angeschlagenen Leib, einen Leib, der vergeht, der Erniedrigung, sagt der Paulus schon mal, Leib der Erniedrigung, ein Gefäß, das zu Scherben geschlagen wird. Aber dass wir mit diesem angeschlagenen Leib Christus groß machen sollen, nicht in der Weise, wie es die Welt immer will. Die stellt uns immer das Vollkommene und Prachtvolle vor, das glänzt und leuchtet. Sie kennen doch die Reklame in den Plakatsäulen, wo überall die schönen jungen Männer sind, braun gebrannt. Nein, nein, nein. Sondern dass die Gnade in unserem Leben richtig zum Zug kommt. Ich ermahne euch, sagt er. Die Ermahnung ist ja was Interessantes. Er befiehlt es uns nicht, er gibt uns einen Rat. Ich vergleiche das mit dem Ermahnen gern mit einem scheuen Pferd. Sie haben das auch vielleicht mal erlebt, wo so ein Pferd Angst hat. Und dann sagt Paulus, ich spreche ihm gut zu. Ermahnung heißt, du kannst das, wart mal, was du erleben wirst, und so will ich es auch heute tun, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es gibt auch einen unvernünftigen Gottesdienst, wo wir bloß bla 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 machen mit Worten. Das kann auch in höchster Verzückung geschehen, aber unser vernünftiger Gottesdienst, dass unser ganzes Leben in den Schwierigkeiten, die vor uns liegen und denen wir begegnen, ein Lobpreis Gottes wird. Und wir mit unserem angeschlagenen Leib ein Lobchoral auf zwei Füßen. Dass wir mit unserem Leben die Herrlichkeit unseres Herrn rühmen. Gar nicht in dem nach außen sichtbar werden, sondern das ist alles noch so da, aber wir erleben Stück um Stück die gnädige Hilfe unseres Herrn. So in einer tiefen Intensität, wie wir es früher gar nie erlebt haben. Wie der Herr uns nahe kommt, wie wir ihn brauchen. Ich habe das immer so gern erlebt bei den Krankenbesuchen, wenn man da kam und ein Patient plötzlich ganz fröhlich sagte, ich habe schon wieder 2 Löffelchen Suppe essen können. Wenn man dankbar wird über jeden Gnadenerweis Gottes, es geht wieder ein Stückchen weiter, der Herr ist treu und er hilft mir, ganz wunderbar. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, aus Dankbarkeit ihm alles hinzulegen und zu leben. Ich will ein Beispiel mal gebrauchen, an dem ich es mir immer wieder deutlich mache, aus der württembergischen Geschichte. Wilhelm Hauff, die Bücher werden ja heute nicht mehr gelesen, aber ein paar von Ihnen haben noch den Liechtenstein gelesen, von Wilhelm Hauff, eine wunderbare Erzählung vom Herzog Ulrich in Württemberg. Der hat einst den Bauernaufstand des armen Konrad bekämpfen müssen. Damals sind die Bauern im Remstal mit ihren Dreschflegeln losgezogen, haben gegen die Ritter gekämpft. Und der Herzog Ulrich hat 10 Rädelsführer gefangen genommen. Dann hat sie in Schondorf auf dem Marktplatz zur Hinrichtung ausgeschrieben. Sie haben ja eine Revolution gemacht, einen Krieg. Und dann hat der Herzog Ulrich eine grausame Idee gehabt. Er hat gesagt, ich habe da 3 Würfel. Jeder, der zum Tode Verurteilten, darf noch einmal würfeln um sein Leben. Und wer 3 Sixen hat, der soll am Leben bleiben. Der wird begnadigt. Die zum Tode Verurteilten haben gewürfelt. Und wie es an den Pfeifer von Hart kam, das ist ein kleines Örtlein auf den Fildern vor Nürtingen, hat der Pfeifer von Hart gesagt, ich würfle nicht um mein Leben. So makaber bin ich nicht. Hängt mich auf, könnt machen mit mir, was ihr wollt. Dann hat der Herzog gesagt, gut, dann würfle ich für dich. Und er würfelt und es sind 3 Sechsen. Sagt, du bist frei. Dieser Pfeifer von Hart, so erzählt Wilhelm Hauff in diesem Roman Liechtenstein, ist von da ab nie mehr vom Herzog Ulrich gewichen. Er blieb bei ihm durch dick und dünn. Und bei Kirchheim über den Neckar, da führte bei Köngen noch eine Brücke, die ist noch erhalten, da geht der Verkehr nicht mehr drüber, die alte Brücke von Köngen, da hat er den Herzog gerettet, ist damals mit seinem Pferd in den Neckar gesprungen, hat er sein Leben geopfert für den Herzog. Und das ist ein Bild für uns Christen. weil Jesus so viel für uns getan hat. Er hat uns das Leben neu geschenkt. Wir sind hoffnungslos verlorene Leute gewesen. Und dann ist Jesus mit seiner Liebe gekommen, hat uns erwählt und gerufen. Und jetzt können wir gar nicht mehr anders als alles, was noch vor uns liegt, bloß noch für ihn und mit ihm zu leben, aus Dankbarkeit. Dieses Wort aus Dankbarkeit steht ja im Heidelberger Katechismus, der jetzt sein 450. Jubiläum dieses Jahr hat. Heidelberger Katechismus, ein ganz wunderbarer Katechismus mit so einprägsamen Sätzen zum Glauben, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus zu eigen bin. So ist der erste Satz. Und da steht dran, was sind denn die Pflichten eines Christen? Dass ich aus Dankbarkeit mein Leben ihm lebe. Und jetzt ist mir so das wichtig, dass sie ihr tägliches Leben mit all den Schwierigkeiten, Bedrängnissen, Nöten, Lasten, die ihnen auferlegt sind, sagen, das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Ganz praktisch, dort will ich meinem Herrn Jesus dienen in dieser wunderbaren Weise. In unseren Kirchen wird ja heute dauernd davon gesprochen, dass wir als Christen mehr in die Welt hineinmischen. Ich halte das immer für ein dummes Lettengeschwätz. Weil wir doch alle in der Welt drin sind. Wir sind doch mit beiden Füßen in der Welt. Jeder von Ihnen hat ein Konto und wir kaufen bei Lidl und Aldi ein und Kaufland und wo überall. Wir fahren Straßenbahn und Auto und was. Wir sind doch Bürger dieser Welt. Aber das hat unser Herr Jesus ganz wunderbar gemacht, dass wir nicht Sprüche machen müssen zu den Problemen der Welt. Das meint man ja, wir müssen noch Sprüche machen in die Politik hinein und in die Wirtschaft hinein und zur Eurokrise und zu den Problemen und zu den Migranten. Na, wir leben dort. Wir leben mitten in der Welt. Und dort bringen wir dem Herrn unseren Gottesdienst dar. Schöner hätte man das gar nicht verteilen können. Eine Reihe von Ihnen leben im Heim. Andere leben zu Hause, einige haben Enkelkinder, andere haben Nachbarn. Sie leben in verschiedenen Gemeinden. Dort mitten in der Welt wollen wir einen lebendigen, vernünftigen Gottesdienst leben. Aus Dankbarkeit für unseren Herrn, was er uns gegeben hat. Und all die Aufgaben, die er uns aufgelegt hat, das machen wir gerne und fröhlich und aus Dankbarkeit. Jetzt ist leider das Problem, dass viele ihr Christenleben immer wieder als einen schwierigen Zwang ansehen. Das ist ja die große Gefahr, dass man den Gesetzeszwang sieht. Ich muss als Christ dies und das tun. Ich muss als Christ die Gebote halten, muss als Christ immer fröhlich sein. Ich muss als Christ dienen, ich muss opfern. Nein, nur was du freiwillig tust. Und freiwillig aus Gehorsam Jesus dienen. Und das heißt, dass wir in der Welt ganz anders leben als die Welt, weil wir eine Zielsetzung haben, das sagt der Paulus so schön, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, da ist nicht ein Geldopfer gemeint, sondern unser Leib, ein Opfer. Herr Jesus, was möchtest du, dass ich dir heute tun soll? Mit meinem Leib. Und auf einmal merken Sie, was das bedeutet. Wenn Sie durch das Telefon einen Krankenbesuch machen, so macht es meine Frau immer, die hat so lange Listen. Und dann ruft sie bei all den Kranken an. Und viele sagen, du bist der Einzige, der heute an mich denkt. Und dann ein Wort sagen, ein Wort von Jesus. Was bedeutet das, wenn Sie ein Kind sehen in der Nachbarschaft und dem sagen, du bist aber ein netter Kerl und den aufrichten. Aber noch viel herrlicher ist, wenn wir mit unserem Mund die Größe unseres Heilandes Jesus verkündigen dürfen, mitten im Alltag. Es hat sich auch bei der Kirche immer wieder so eingestellt und bei den Kirchen, dass man da immer sagt, es sind doch nur Laien. Das ist wieder ein dummes Geschwätz. Schon Petrus und Johannes, als sie den Kranken geheilt haben an der Pforte des Tempels, und die gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört haben, wunderten sich die Schriftgelehrten und Pharisäer und der Hohe Rat, da sie sahen, dass es nur Laien waren. Das ist der Hochmut der Theologen. Sondern das Herrlichste ist, dass diese Leute, die im praktischen Leben drinstehen, Gottes Bischöfe sind. Das sind die wirklichen Propheten und die Zeugen. Das sind die Diakone der Liebe, gebraucht als die Säulen des Reiches Gottes. Sie sind dazu berufen. Und Sie wissen doch, wie unsere Gemeinden nie durch die Prediger zusammengehalten werden, sondern die vielen treuen Jesus-Leute, die Säulen im Tempel Gottes sind und das in einer großen Weise tun. Aber da ist so wichtig, dass die Liebe von Christus uns treibt. Von unserem natürlichen Wesen her können wir Jesus gar nicht dienen. Warum? Weil wir als Menschen dieser Welt selbstsüchtige Leute sind. Das ist uns so angeboren. Sie kennen das, wenn man aufsteht, sind wir schon Klagemänner und Klageweiber. Da denken wir nur noch an unsere Nöte. Wir können gar nicht drüber. Das ist uns angeboren. Aber es lässt uns der Herr Jesus trotzdem nicht durchgehen, weil sich da die Verhältnisse verschoben haben. Wenn wir zuerst uns bewusst machen am Morgen des Tages, wie groß die Gnade Gottes ist, jeden Morgen neu, wie der ewige Gott und Herr alle seine Macht nur für dich hat und sagt, ich möchte heute dich meine Liebe erfahren lassen. Ich bin bei dir. Ich trage dich. Bis ihr grau werdet, wie bei mir, und wenn die Haare dann schon rausgehen und gar nicht mehr viel da sind. Ich will euch tragen, ich will es tun, ich will heben, tragen, erretten, dann sind wir überwältigt von der Liebe Gottes. Und auf einmal kommt die Schubkraft der Liebe Gottes in unser Leben. Und der Tag beginnt ganz anders. Und wir können danken und sagen, Herr, du gibst mir heute noch einen Tag. Das ist doch wunderbar. Wir haben doch alle nie gedacht, dass wir mal so alt werden. Nie. Eine Gnadengabe, so schwer es auch manchmal ist. Ich habe schon bei jungen Leuten gesagt, wünscht euch bloß nicht alt zu werden. Schwer. Sehr schwer. Aber wenn man den richtigen Blick hat, den richtigen Blick, dass ich von der Liebe von Christus getrieben bin. Ich hatte einen lieben Freund, einen Bibellehrer, das war der Walter Dlach, der hat mir viel Dinge wichtig gemacht, kennen manche ihn noch. Und er hat uns früher schon immer das klar gemacht, das war gerade die Zeit, als die Sputniks da in den Himmel geschossen wurden, die Raumfahrzeuge, die Satelliten, da hat er uns schon klar gemacht und hat gesagt, ist doch was ganz Tolles, um die Schubkraft einer Rakete, wir als Nichttechniker, wir staunen ja da noch drüber, wie das einfach ist, wie die so eine Riesenkraft entfaltet und dann ins All fliegt. Und auf einmal fliegt die Hülse leergebrannt auf den Boden. Es war eigentlich bloß ein Metall, aber da war die Schubkraft, die Raketenschubkraft drin. Und da hat er immer gesagt, wir brauchen die Schubkraft der Liebe Jesu, wie so eine Rakete. Die muss uns, dieses starre Gehäuse, treiben. Das ist so wunderbar, wenn wir von ihm getrieben sind in unserem Denken und in unserem Tun, dass wir, weil Christus uns errettet hat, wir unser Leben ihm da bieten können. Das ist so wichtig, weil der Gottesdienst, den wir feiern, und das ist ja heute in den Gemeinschaften überall, wir wollen Gottesdienst machen, Gottesdienst, und da denkt man, irgendeine liturgische Versammlung, die ist für uns auch wichtig, dass wir unter das Wort kommen. Aber wir müssen immer dran denken, wenn wir rauskommen und wenn wir heimkommen von der Lahe, dann geht der Gottesdienst erst richtig los. In den schwierigen Bezügen, wo ich lebe, wo ich die Kraft von Jesus erfahren darf. Ich war ja 40 Jahre im Gemeindedienst tätig. Das ist immer, ich sage, der schönste Beruf, den man haben kann. Jetzt will ich niemand damit wehtun. Jeder Beruf muss Ihnen Freude machen und sagen, es ist der schönste für mich. Aber ich habe das so genossen, dass man die ganze Zeit da bringen darf. Und das Schönste waren für mich die Krankenbesuche. Wenn man dann oft zu schwer kranken ging, war man ja so verzagt und hat gesagt, was soll ich denn da sagen? Jetzt liegt er da Stunde für Stunde, kann sich nicht rühren und ist da allein. Und dann sagt man ihm ein Wort und dann sagt er plötzlich, das ist das Allerschönste und Größte heute, dass du mir dieses Wort sagst. Das war doch bloß ein Wort Gottes. Und auf einmal merkt man, das hat eine solche Kraft, das entfaltet sich da plötzlich. Und dann erlebt man die Gegenwart Gottes in solch einem Krankenzimmer und man erlebt das in großer Not und in großer Bedrängnis. Man erlebt es auch auf den Friedhöfen, am offenen Grab. Ach, wenn man so ganz schwere Beerdigungen hat, wo man oft verzweifelt ist und gar nichts sagen kann. Nein, wir können auch nichts sagen, wenn so Schreckliches passiert. Wenn Menschen am Leben verzweifeln oder wenn ein Kind gestorben ist. Und dann sagt man das Jesuswort und auf einmal merken wir, der Tod mit seiner Macht wird nichts bei mir geachtet. Er bleibt ein Todesbild und wäre noch so wild. Plötzlich ist die Todesmacht überstrahlt von der Auferstehungshoffnung von Jesus. Die Dunkelheiten der Rätsel bleiben, die lösen wir auch nicht. Aber ich erlebe in der Gegenwart von Jesus auf einmal, dass unsere Welt von der Gegenwart von Christus geprägt ist. Und deshalb ist es auch so, dass wir ja die Welt gar nicht verwandeln können. Das meinen manche immer wieder, ich will die Welt verändern. Schön, wenn wir die Welt verändern könnten. Ich denke manchmal, wenn ich nur einen jungen Menschen davor bewahren könnte, Rauschgift zu nehmen. Aber ich kann schwätzen wie ein Weltmeister, ich erreiche gar nichts. Wir können gar nicht viel verändern. Wenn ich ein Ehepaar erlebe, die in der Scheidung leben, in der Gemeinde. Und ich rede und rede und rede und erreiche nichts. Wir können keine Herzen ändern. Darum bin ich gar nicht so optimistisch, dass wir so viel in der Welt verändern. Wenn ich den Bürgerkrieg in Syrien angucke, wenn ich die Leiden in der Welt sehe, die Hungernden, wir können gar nicht viel tun. Aber Jesus will in dieser Welt Zeichen tun. Und da hat er uns erwählt, dass wir Gefäße sind für ihn. Wir wären ja gern für den Herrn Jesus ganz große Leute, aber der Jesus sagt, gerade die Schwachen sind die Richtigen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Er hat auch die Kinder gemeint, dass die ganz viel für ihn wirken könnten, werdet wie die Kinder. Unser Gottesdienst in der Welt, den wir tun, den machen wir als ein Opfer lebendig, von lebendigen Kraft von Christus durchzogen. Das wünsche ich, dass Sie alle eine lebendige Lebensbeziehung mit Jesus haben. Ein Liebesverhältnis, das ist das Wichtigste. Ein Liebesverhältnis, dass Sie sagen, er ist der größte Schatz meines Lebens. Noch größer als mein Ehegatte. Er ist mir das Allerliebste und das Wichtigste. Ihm will ich gehören, für ihn will ich alles tun. Ein lebendiges Opfer, heilig, ganz für ihn. Und Gott wohlgefällig, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Jetzt ist für uns Christen immer wieder schwierig, in dieser Welt zu leben, weil diese Welt eine gottlose Welt ist. Und wir selber sind ein Stück dieser Welt und wir leiden schon darunter. Wie heißt da, dass unser Sinn verfinstert ist? Toll, wie der Paulus das beschreibt. Verfinsterter Sinn. Wir haben gar keinen Blick mehr für die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Oft haben wir gar keine Lust zum Wort Gottes. Das Herz ist fern von Gott. Ganz schrecklich. Jetzt haben wir heute die schöne Losung. Das ist doch wunderbar. Ich will meinen Geist in euch geben. Der Herr, der lebendig macht durch seinen Heiligen Geist, der wird fertig mit unserem trotzigen und bösen Herz. Übrigens, das ist im Alter das allergrößte Problem, dass wir noch ein trotziges Herz haben, das immer trotziger wird. Das ist manchmal gar nicht leicht für unsere nächsten Angehörigen, weil wir manchmal sehr stur und bockig sein können. Und das Herz, das vom Geist Gottes umgestaltet wird, Herr Jesus, bild du mich nach deinem Sinn, dass ich dir ein Opfer bringen kann mit meinem Leben, ein wohlgefälliges, von dir geheiligtes Opfer, das du reinigst, gebrauchst zu deiner Ehre, dass ich dein Zeuge sein kann in der Welt. Jetzt ist das so schön, dass Jesus einmal eine Formulierung gebraucht hat, dass wir in der Welt sein sollten, aber nicht von der Welt. Das heißt nicht, dass wir dauernd über die Welt uns beklagen müssen. Das ist auch nicht sehr hilfreich, wenn die Christen alle Schäden der Welt aufzählen. Da gibt es viel in der Welt zu kritisieren. Die Gottlosigkeit und die Kriminalität und die Lieblosigkeit. Wir haben eine Art, dass wir anfangen bei unserem Herzen mit der Buße und sagen, Jesus, mach du mich zu einem Menschen, der in der Welt lebt, aber nicht von der Welt ist. Gib mir diesen neuen Sinn, diese Herzensbekehrung, das brauche ich ein Leben lang. Diese Herzensbekehrung, dass mein ganzes Wesen umgestaltet ist, dass ich nicht ein Weltmensch bin. Und jetzt ist nicht die Frage bei Welt, wie lang die Röcke sein müssen oder wie die Frisuren sein müssen. Manche Christen meinen, das sei ja die Hauptunterschiede, wo wir uns von der Welt unterscheiden müssen, in der Mode. Gar nicht die Modefrage, sondern die Herzensfrage. Ob ich ein Mensch bin, im Herzen verändert, dass ich nicht wie die Welt bin. Denn die Welt hat keine Hoffnung. Ist mir mal aufgefallen. Die Welt hat keine Hoffnung. Also das Hoffen, so wie man hofft, dass besser Wetter wird oder so, dass Sonne scheint, die Hoffnung, diese vage Hoffnung, die hat die Welt, aber eine gewisse Zuversicht hat die Welt nicht. Übrigens die anderen Religionen auch nicht. Es gibt überhaupt eigentlich nur drei Religionen, wo überhaupt etwas von Hoffnung durchging. Das ist aus dem Judentum und dann der Islam kommend und das christliche Glaube. Aber im christlichen Glauben ist ganz wunderbar, dass wir eine gewisse Zuversicht haben, dass man hofft. Und das ist das, was in unserem Leben hervorstrahlen muss, weil die Welt das nicht kennt. Die Welt hat eigentlich nur die Resignation. Das heißt, es ist Aufgeben. Es hat alles keinen Wert. Ich wundere mich ja, wie die vielen Gottlosen in unserer Umgebung, mit denen wir so zusammenleben, überhaupt das bewältigen. Dass sie auf den Tod zuleben und haben keine gewisse Hoffnung. Das sehen sie an den Todesanzeigen. Da hat man so ein paar Sprüche von so indischen Philosophen oder sowas, die da als drüber sind oder die Erinnerung wird bleiben und so kennen sie. Aber so keine Hoffnung. Und das ist so wunderbar, dass wir eine gewisse Hoffnung haben. Die gewisse Hoffnung, weil Jesus uns die Schuld vergeben hat. Das ist der Schlüsselpunkt. Ich bin nicht gut, keineswegs, sondern ich lebe von der Barmherzigkeit, von der unverdienten Gnade von Jesus. Und darauf gründet meine Hoffnung. Er wird mich nicht im Tode lassen. Im Gegenteil, er hat mir versprochen, dass ich im Augenblick des Sterbens nicht sterbe. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine Hoffnung. Denk mal. Und jetzt gehe ich so weit, dass ich sage, wenn einer von uns jetzt abgerufen würde, heute Morgen, gibt's eine schönere und herrlichere Beförderung. Es wird sie in der Ewigkeit keine Minute reuen, die sie nicht mehr hier gelebt haben. Trotzdem wollen wir unsere Pflichten erfüllen, um der Menschen willen, auch um unser Selbstwillen, wenn der Herr uns noch Aufträge hat, wollen wir da sein. Aber die Hoffnung muss doch alles überstrahlen und darin unterscheiden wir uns von der Welt. Die Modefragen sind mir nicht so wichtig, da darf man sich darüber streiten. Aber das Entscheidende ist, dass man das merken muss, dass junge Leute sich umdrehen und sagen, guck mal, der Alte, der hat eine Hoffnung. Da ist was drin im Leben, das wünsche ich. Mir bei den Senioren eine Hoffnung. Neulich waren wir bei einer Familie einquartiert, da hat uns die Hausmutter erzählt, war interessant, das war in der pfälzischen Gegend, die hat das schwere Leid erlebt, dass ihre Eltern sich geschieden haben. Dann haben sie gesagt, ich habe neulich ein altes Ehepaar gesehen, ganz alte Leute, und die haben sich so lieb die Hand gehalten, ich habe heulen müssen. Wissen Sie, was junge Leute beeindruckt? Liebe. Liebe, Annahme, Zuversicht. Und darin unterscheiden wir uns von der Welt. Und da geben wir auch für die junge Generation etwas mit, für unsere Kinder und Enkel, was sich zu leben lohnt. Da hoffen wir nur, dass unsere Sorgen nicht da nur um die Rente kreisen. Es gibt kein Volk in der Welt, das so hohe Renten hat, auch wenn sie vielleicht gerade kleine haben, aber im Verhältnis. Kein Volk in der Welt. Amerika hat es ja noch nicht, das Rentensystem. Es geht ja gerade der große Streit drum im Senat. Dass wir sagen, so, und dann wird es am meisten das Problem, wo die Leute sich sorgen, wie wird alles werden. Der Herr wird es wunderbar lösen. Und dass jeder versorgt ist und die Krankenversicherung und alles. Darum sollte man nicht mehr vom Geld reden. Das ist Wesen der Welt. Da wollen wir uns unterscheiden. Die Geldsorgen sollen nicht mehr da sein. Herrlich, wenn man mit unserem Geld noch was fürs Reich Gottes wirken kann. Wenn ewiges Heil daraus wird, das ist doch wunderbar. Das wäre doch groß. Nicht, dass sich unsere Nachfahren noch kloppen. Gibt es irgendwo in Deutschland eine Familie, wo es keinen Streit ums Erbe gibt? Gibt es irgendwo eine christliche Familie, wo es keinen Streit ums Erbe gibt? Vielleicht wissen Sie doch noch ein paar, aber Sie wissen, was ich meine. So tragisch, dass wir alle im Wesen dieser Welt so gefangen sind, in der Ich-Sucht, dass wir auch uns im Alter richtig frei machen müssen und sagen, Herr Jesus, jetzt gebrauche mich. Ich will doch dein Zeuge sein, mein Leben als ein Opfer für dich darbringen. Und kannst du dieses tolle Wunder vollbringen, dass die anderen plötzlich sagen, der hat eine Hoffnung. Und das kann auf einmal so sein, dass man im Krankenhaus liegt, ärgert sich furchtbar, warum muss ich jetzt ins Krankenhaus? Mir hat mal ein Mann gesagt, mit 85, jetzt bin ich 85 Jahre alt geworden und nie im Krankenhaus, warum muss ich jetzt ins Krankenhaus? Also man kann das ja immer so sagen, dass man sich so maßlos ärgert. Aber ich hatte einen Freund, der hat wieder ins Krankenhaus, kam sich nicht geärgert, man muss hin, er sagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich ein gnädiger Nächster für meinen Zimmergenossen werde, der mit mir im Zimmer liegt. Und den hat er zu Jesus führen dürfen. Wenn Sie immer wieder sagen, wie kann mein Leben ein Opfer werden, ein Dienst für andere, Herr, gebrauche mich, ich will hören auf deine Stimme und auf dein Wort, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir wollen ganz deutlich uns unterscheiden von diesem Jammern und Murren und allem, was so da ist, sondern in unserer Welt, sondern dass wir Leute sind, die in dieser Welt leben mit einer großen Zukunftshoffnung. Ich habe es Ihnen schon vorher gesagt, ich habe einige Probleme, wenn Christen dauernd meinen, man müsste der Welt ihre Fehler um die Ohren hauen. Es gab in den 60er Jahren eine große Aktion, saubere Leinwand. Da hat man protestiert gegen die schrecklichen Filme. Wissen Sie, was rauskam? Die Pornowelle ist noch schlimmer geworden. Sie können die Welt nicht verbessern, indem Sie schimpfen. Das wissen Sie aber Ihren Enkeln. Wenn Sie sie dauernd bloß anschimpfen, erreichen Sie gar nichts. Und in der Welt erreichen Sie, wir sind ganz klar gegen all den Schmutz, das ist sicher. Aber was können wir denn tun? Wir können beten. Und das ist das, was uns aufgetragen ist, auch für die Obrigkeit, für die Regierung. Und durch das Gebet kommen wir rein in das Herz eines jeden Menschen. Es wird uns erst wahrscheinlich in der Ewigkeit einmal bewusst werden, dass ganz große Dinge in dieser Welt geschehen sind durchs Gebet. Also wenn Sie mich fragen, ich hätte nie geglaubt, dass einmal der eiserne Vorhang fallen kann. Also ich hätte einfach gesagt, das geht nicht. Das ist für die alle Ewigkeit, bis zum Antichristen. Und dass einmal China geöffnet wird und dass einmal in China so viele Christen sind, ja mehr im Gottesdienst sind als in Nordamerika. Da habe ich gesagt, du spinnst, das ist nicht möglich. Gott kann so viele große Dinge tun, die wir gar nicht für möglich halten. Darum sollen wir vom Gebet viel mehr erwarten. Und wir wissen, dass auch das im Blick auf junge Menschen, und wir haben alle Kinder und Enkel, für die wir beten müssen, Patenkinder und was wir haben, dass das Gebet so ungeheuer viel vermag und erreicht, wenn wir anhalten, das vor Gott vor die Füße legen. Wir können für unsere Stadt beten. Es wird uns in der Ewigkeit erst sichtbar werden, dass alle Aufbrüche, die geschehen sind, alle lebendigen Gemeinden, die geworden sind, nie das Machwerk war von großen Predigern, sondern immer die Gnade Gottes auf das Gebet. War immer so. Und das soll uns wieder wichtig werden, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen. Und deshalb sind wir auch nicht bloß die Ratgeber der Welt, die unsere weisen Sprüche abgeben und immer sagen, wie man es alles machen soll. Wir wissen, dass die Sünde der Leute Verderben ist und dass der Teufel ein trickreicher Künstler ist, der Menschen gefangen hält. Und darum wollen wir anhaltend beten. Und wir werden Wunder um Wunder erleben. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir haben in der Bibel herrliche Beispiele von Menschen, die in dieser Welt lebten, und zwar mit ganz schweren Lebensführungen. Und da ist mir der Josef immer ein wunderbares Beispiel. Also seien Sie dankbar, dass Sie nicht solche Brüder gehabt haben, wie Josef, die Sie in die Sklaverei verkaufen. Denken Sie mal, die Sie ins Ausland verkaufen. Josef, der war von seinen eigenen Familienmitgliedern so behandelt worden. Und dann ging es ihm ja dreckig. In dem Haus, wo er war, obwohl er wirklich Liebe gewirkt hat, seine Chefin, die hat ihn mit einer falschen Anklage ins Gefängnis gebracht. Also, da hätte ich durchgedreht. Hätte gesagt, lieber Gott, wo bist denn du? Und Gott war da im Gefängnis. Und der Herr gab ihm Glück. Denk mal, im Gefängnis. Und der Herr hat ihn erhoben. Und er kann später zu seinen Brüdern sagen, ihr gedacht, das Böse mit mir zu machen. Aber Gott hat es gut gemacht. Wenn man auf einmal so sein Leben ansieht und sagt, Herr, du bist der, der da mit meinem Leben die große Regie fühlt. Ich will doch nur dir gehören und dir gehorsam sein. Und dann haben wir noch einen anderen in der Bibel, den Daniel. Aber das war auch schwer. In der Jugend, schon in die Fremde, die Sklaverei verkauft. Und dann auch dort in, als Gefangener nach Babel und dann nach Babel. Babel ist an der Bibel Inbegriff von Sünde und Menschenmacht und Gottlosigkeit. Und er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu versündigen. Das ist für uns im Alter wichtig. Dass wir, aber auch für die jungen Leute, die unter uns sind ja noch viele junge Damen, wir haben nicht bloß alte Leute, aber dass wir das für unser Leben nehmen als eine ganz wichtige Sache. Ich will mich nicht versündigen. Ich will nicht mitmischen. Und dann sagt er es ja. Könnt alles machen, aber eins mache ich nicht. Ich versündige mich nicht an den Geboten Gottes. Da wollen wir eine Eindeutigkeit haben als Jesus-Leute im Gehorsam. Für uns völlig klar. Wenn wir sagen, wir gehen da ganz klare und eindeutige Wege im Gehorsam gegen Gott. Ich sage es nochmal, das eignet sich nicht sehr, das Gesetz anderen zu predigen, aber das schöne Vorbild, unsere Leiber als Dienst herzugeben, das ist was Wunderbares, wie Gott unser Leben segnet, dass ihr darüber prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. August Tullock, ein Theologieprofessor, hat uns diesen schönen Vers geschenkt. Das sei alle meine Tage, meine Sorge, meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade stehe, ob ich zu dem Ziele gehe, ob ich folge, wie er führt. Dazu gebrauche uns der Herr mit unserem ganzen Leben in der Welt, aber nicht von der Welt. Und jeder Tag ein ganz großes Geschenk. Und dass sich in unserem Leben die ganze Herrlichkeit Gottes spiegelt, auch in der Schwachheit unseres Lebens. Und dass wir die ganze Siegeskraft des auferstandenen Jesus erleben, überwältigend und groß. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns in diese Welt gestellt hast als deine Zeugen. Und wir sind so beschenkt, was du uns gibst, in deinem Wort, aber noch viel mehr in deiner Gegenwart, wie du in unserem Herzen regierst. Der Friede Gottes regiere in unseren Herzen. Wie wunderbar, dass wir uns nicht selber erhalten müssen, sondern dass du uns erhältst in all den Schwierigkeiten. Bewahre unsere Herzen und Sinne, dass wir bei dir bleiben und deine Zeugen sein können, ein wohlgefälliges Opfer für dich, ein Gottesdienst, der dich preist und groß macht. Wir wollen dir danken für diesen herrlichen Tag mit dem Sonnenschein, für das Herbstlaub draußen in den bunten Farben. Ach, wie schön kannst du auch in unserem Leben wirken, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Darum bitten wir dich. Amen.